Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Vor kurzem im Zug. Neben mir eine ältere Dame, Rockbluse, Dauerwelle. Ihr gegenüber eine junge Frau mit lila gefärbten Haaren, Nasenring und diversen Tattoos. Richtig klischeemäßig. Die junge Frau liest eine Reklamausgabe von Goethes Faust. Die alte Dame setzt ein paar Tweets ab mit ihrem Smartphone. Abgesehen davon, dass Altersklischees hier ad absurdum geführt wurden, zeigt es, wie präsent das Smartphone inzwischen ist. Und zwar für jede Generation. Kaum jemand an der Bushaltestelle im Zug oder Café, der die nicht telefoniert, nach Nachrichten schreibt oder Bilder postet. Smartphone Stacks, so heißt ein Projekt des Konzeptkünstlers Florian Mehnert, in dem es um die Art und die Qualität unserer heutigen Kommunikation geht. Florian Mehnert, erstmal hallo und herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.
Ja, hallo.
Heute schon was auf Instagram gepostet?
Nein, weil ich gar keinen Instagram-Account habe.
Tatsächlich nicht. Und nein. Facebook auch nicht?
Facebook-Account habe ich auch nicht, nein.
Dabei dachte ich, dass für Künstlerinnen und Künstler es heutzutage fast unverzichtbar ist, auf diesen Portalen präsent zu sein.
Das kann ich von mir zumindest nicht behaupten. Es mag sich mancher der Illusion hingeben, er könne, wenn er da unterwegs wäre, eine umfangreichere Kommunikation führen. Ich glaube, das geht auch ohne.
Ich dachte vielleicht im Punkto Werbung für sich und seine eigenen Projekte machen, dass es vielleicht durchaus hilfreich ist.
Ja, kann sein, dass das hilfreich ist. Möglicherweise ja, aber es gibt gute Gründe, es trotzdem nicht zu tun.
Die Sie sicherlich gleich noch näher erläutern werden. Aber wir kommen jetzt erstmal direkt ganz genau zu Smartphones. Stacks. Stack heißt Stapel. Und Sie haben Jugendliche mit ihren Smartphones übereinander gestapelt, sozusagen fotografiert. Beschreiben Sie mal ein bisschen genauer. Was sieht man?
Man sieht sozusagen Jugendliche, also junge Menschen, übereinander gelegt wie ein Material in sehr verschiedenen Posen. Und die haben alle ihre Smartphones in den Händen und bedienen die fleißig und machen auch Selfies währenddessen. Und das Ganze wirkt natürlich auch schon ein bisschen wie ein Menschenmaterialhaufen.
Ja, so haben Sie es auch beschrieben, genau. Menschenmaterial. Ist ja eigentlich, ja, Menschen sind dann gar keine Individuen mehr, oder?
Doch, Menschen sind schon Individuen, aber sie sind Materiallieferanten sozusagen ihres eigenen täglichen Verhaltens geworden für eine dahinterstehende datenverarbeitende Industrie.
Die Sie, wie ich stark vermute, kritisieren oder lassen Sie das offen?
Ich kritisiere Sie schon. Es ist ein für mich sehr spannendes und auch schwieriges und gleichzeitig auch beängstigendes Thema. Denn diese Industrie, die sich da entwickelt hat in den letzten Jahren durch das Internet, hat eine Form des Kapitalismus eben entwickelt, die man auch Überwachungskapitalismus nennen kann. Denn alles, was dort eingesammelt wird, ist doch schon oder hat sehr starke Parallelen zu dem, was man eigentlich Überwachung nennt.
Das ist das, was Sie am ehesten am Internet, an Smartphones, an diesen medialen Formen kritisieren? Oder gibt es noch andere Punkte, die Sie kritisierenswert finden?
Ja, es sind zwei Aspekte vielleicht. Also der für mich sehr, sehr stark gewichtete Aspekt ist schon der Aspekt der Überwachung. Also ich habe selber auch ein Smartphone und ich finde das ein wunderbares Gerät und es schafft viele, viele Möglichkeiten, wie wir alle wissen. Ich habe eine Software darauf, mit der ich unterdrücken kann und auch sehen kann, wohin sich mein Smartphone so den ganzen Tag über fleißig hinverbinden möchte und kann das dann auch verbieten. Und da wird einem klar, zu welchem Überwachungsinstrument diese Geräte eigentlich geworden sind oder vielleicht auch konzipiert sind oder man muss fair sein, eigentlich die Apps, die man darauf lädt, die große Krux sind. Das nimmt schon beängstigende Ausmaße an, was da passiert. Und die andere Seite, natürlich, wenn ich junge Menschen, gerade die Digital Natives, die ich jetzt fotografiert habe, die aufgewachsen sind mit diesen Smartphones, die nicht wie ich eine Welt kennen ohne Smartphones, für die ist das sicherlich das Hauptkommunikationswerkzeug geworden und es wird, wie ich in Erfahrung gebracht habe, durchaus auch schon mal dem direkten Diskurs vorgezogen. Gerade wenn es so um vielleicht psychologisch spannende oder etwas anstrengende Gespräche geht, auch wenn es mal um Streit geht oder darum geht, sich zu entschuldigen, dann wird das doch lieber über WhatsApp geregelt.
Und dann schreibt man ein Sorry bestehend aus SRY.
Genau, mit einem Smiley-Träne dazu oder so. Ne? Genau. Mm.
Ja. Apropos Jugendliche, stehen all die Jugendlichen eigentlich ihren Gedanken oder ihren Befürchtungen der Gefahr auch dieser neuen Medien und der Smartphones und der Möglichkeiten der Apps und so weiter auch kritisch gegenüber? Beziehungsweise wie sehen die Jugendlichen das? Digital Natives, die finden auch wahrscheinlich alles cool.
Nein, ich denke, die finden nicht unbedingt alles cool, aber da kommen wir zu dem schönen Wort Privacy Paradox. Die Digital Natives, die sehen schon auch durchaus Problematiken. Die sehen auch durchaus, dass ihre Privatsphäre ein zu schützendes, wertvolles Gut, eine wertvolle Situation ist. Aber demgegenüber, und das ist der große Paradox oder auch der große Konflikt für die Jugendlichen oder für uns alle vielleicht, auch im Erwachsenenbereich, wer auf sein Smartphone oder dementsprechende Apps, eben WhatsApp, Instagram oder Snapchat und so weiter verzichtet, der driftet ab in die soziale Exklusion. Der hat also Angst, nicht mehr mit dabei sein zu können. Und ich sag mal, für den Menschen, der so ein kommunikationsliebendes Wesen ist, für den ist das die Höchststrafe. Also sozialer Ausschluss ist die Höchststrafe. Und dann nimmt man lieber WhatsApp zur Hand, weil da alle sind und alle Freunde sind. Auch wenn man weiß, dass da vielleicht Profile und Daten über einen angelegt werden. Aber das tritt in den Hintergrund.
Und das passiert nicht nur bei der aktuell heiß diskutierten App FaceApp, die ja wegen der Beobachtungsfunktion und der Tatsache, dass, glaube ich, die Bilder oder die Daten auf irgendeinem russischen Server landen. Und Sicherheitslücken ist sicherlich nicht nur bei FaceApp ein Thema, sondern bei verschiedenen Angeboten.
Ja, ich würde sagen, also wenn es gibt ja Zahlen, nicht? Man kann sagen, 90% von fast 1 Million Apps im Google Store tracken Daten. Ja, 90%. Da können Sie auch alle Spiele drunter nehmen. Alle möglichen Spiele, Pokémon, Pokémon Go, Brawl Star, alles was so unter den Jugendlichen auch als Hit kursiert, hat immer Parallelfunktionen oder dient. Die Wahrheit ist, eigentlich wenn man es hart und klar sagt, die Wahrheit ist, es dient. Diese Spiele sind eigentlich dazu da, um Daten einzusammeln und der Mensch ist da nur das Produkt, nicht das Spiel.
Hat die Tatsache, dass die Jugendlichen an diesem Projekt dann teilgenommen haben und wahrscheinlich auch, wie Sie schon sagten, zwischendurch selbst Selfies geschossen und die dann wiederum gepostet haben, ich liege hier bei so einem Kunstprojekt rum, hat das irgendwie was an ihrer Sichtweise geändert?
An der Sichtweise der Jugendlichen?
Der Jugendlichen, genau. Sie werden wahrscheinlich auch in Kommunikation mit ihnen gewesen sein, denke ich, oder nicht?
Ich hatte nicht so sehr viel Zeit, weil das kommt noch. Also wir waren doch da sehr fokussiert in dem relativ kleinen Fenster, in dem ich abhängig eben vom Licht und auf diesem Flachdach und in der Situation, die ich haben wollte, die man ja so die blaue Stunde nennt, da ist ein sehr kleines Zeitfenster und ich habe da sehr fokussiert gearbeitet mit den Jugendlichen zusammen, um eben diese Fotos zu bekommen. Wir haben geplant, zu der kommenden Ausstellung des Projekts dann eben eine Podiumsdiskussion zu machen, bei dem alle diese Jugendlichen dabei sind, wo dann Zeit ist und auch der Raum sein wird, genau zu besprechen, welche Rolle spielt das Smartphone eigentlich und warum benutzt ihr das oder welche Apps sind so wichtig für euch oder wie hat die Kommunikation sich verändert. Ich habe natürlich schon meine Gedanken und meine Gespräche dazu geführt, aber so jetzt speziell mit den Modellen dieses Projekts hatte ich dazu noch keine Zeit und das werde ich eben dann nachholen.
Haben Sie das Gefühl oder die Erwartung oder die Hoffnung, dass Sie scheinen ja schon so eine gewisse Botschaft damit vermitteln zu wollen, dass das ankommt, auch bei jungen Menschen, die halt eben diese Digital Natives sind und die Smartphones ständig benutzen?
Ich hoffe sehr, dass das ankommt. Also ich habe mir natürlich große Mühe gegeben, eben mit diesen Smartphone-Stacks oder dieser Visualisierung oder diesen Bildern, die da entstanden sind, von dem rein rationalen Diskurs über diese ganzen Datenschutzproblematiken oder eben meinetwegen Überwachungskapitalismus, einfach das davon zu entkoppeln und das auf eine visuelle Ebene zu ziehen und weg von diesem rationalen Diskurs und da eben einen Zugang zu schaffen, eine Chance zu schaffen, Interesse zu entfachen und zu sagen, Mensch, das ist ja ein interessantes Bild, da sehen wir ja so aus oder guck mal, wie wir da in den Smartphones alle hängen. Da vielleicht einen Zugang zu schaffen, der eben eine Diskussionsebene ermöglicht, die man über den rationalen, bedrohlichen oder warnenden oder Zeigefingerdiskurs nicht führen kann.
Es gab ja auch schon ein, ich nenne es jetzt mal so, Vorgängerprojekt oder zumindest ein Projekt, Refugee Stacks nannte sich das, was begrifflich und auch so von der Ästhetik her dem jetzigen ähnelte oder ähnelt, also quasi übereinander gelegte, gestapelte, geflüchtete Menschen waren das. War ähnlich anzuschauen und ja, sehr ästhetische Körper vor diesem blaue Stunde Abendhimmel und das hat dennoch ziemlich große Beklemmung bei den Betrachtenden, also bei mir jetzt zum Beispiel, ausgelöst durch dieses Übereinanderhäufen. Was zeigen diese Stapel für Sie? Ist das irgendwie ein besonderes Mittel, Dinge zu transportieren?
Es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Die Refugee Stacks, wie Sie sagen, die sind sehr beeindruckend und auch in ihrer Art beklemmend, wie Sie richtig sagen, für mich selbst auch. Mhm. Und das Spannende daran ist eben zu sehen, wie ich mit einem im Grunde identischen Konzept, nämlich ich staple Menschen übereinander, sehr, sehr unterschiedliche Dinge aussagen kann. Smartphone-Stacks hatten natürlich einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Da ging es um die Flüchtlinge, um die Flüchtlingsmengen, um Ängste, die unsere Gesellschaft entwickelt, weil da plötzlich so viele Flüchtlinge kommen. Natürlich die schiere Masse, die Zahl macht uns Angst, nicht der Einzelne. Und ich wollte natürlich da deutlich machen, indem ich die eben staple, aha, hier kommen Menschenmassen. Und wenn man diese Fotos genau ansieht, dann sieht man, da gibt es gar keine Gesichter. Das sind alles nach innen gekehrte Menschen. Das wirkt natürlich wesentlich beklemmender, im Unterschied zu den Smartphone-Stacks, wo die Jugendlichen so mit solchen,
Gesichter auch.
Genau, so offene Gesichter angeleuchtet durch ihre Bildschirme. Das sind sehr unterschiedliche Aussagen, die hinter diesen beiden Arbeiten stecken. Das eine erinnert natürlich auch ein bisschen an die deutsche Geschichte, an unsere deutsche Problematik. Wir kennen furchtbare Bilder aus der NS-Zeit,
wenn wir an die KZ lagen. Das ist auch das, was dann die große Beklemmung auslöst.
Genau.
Wahrscheinlich,
wahrscheinlich gibt es dann kollektive Erinnerungen dazu. Und das tun die Smartphone-Stacks überhaupt nicht. Die wirken ganz offen, geradezu leicht im Vergleich dazu. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Wie interessant ist das, zu sehen, dass eine und dieselbe Konzeption im Grunde so unterschiedliche Aussagen herstellen kann.
Warum sind die Gesichter der geflohenen Männer verhüllt?
Das hat ja viele Gründe, dass einmal ging es natürlich auch tatsächlich darum, dass die Flüchtlinge selber, die ich eine Woche lang bearbeitet habe, um sie überhaupt dahin zu kriegen, dass sie bereit waren, diese Fotos mit mir zu machen, denen ging es natürlich auch schon um sowas wie Scham oder Ängste, die sie hatten, diese Sache zu machen. Unter anderem auch, weil das ja nur Männer waren und weil die zum Teil aus Ländern kommen, in denen Homosexualität ja mit Todesstrafe oder sehr, sehr schlimmen körperlichen Züchtigungen einhergeht.
Genau, und wenn sie dann halt mit anderen Männern über und untereinander verschlungen
Genau, dann hatten die Angst, dass diese Assoziationen hochkommen. Dann haben sie sich geschämt für Narben an ihrem Körper. Wenn man genau hinschaut auf den großen Belichtungen, dann sieht man die auch. Und dann ging es mir natürlich darum, auch diese Anonymität zu zeigen. Das ist ja das, wo wir das große Problem, denke ich, auch als Einwanderungsland haben, wenn da so viele Menschen kommen, von denen man gar nichts weiß, die man gar nicht kennt. Ja, das ist ja, das macht Angst, nicht? Wenn man einen Einzelnen persönlich kennenlernt, dann entsteht ja immer sowas wie Vertrauen, weil man dann versteht, warum ist er gekommen, welche Träume hat er, welche Fähigkeiten hat er und ach, der ist doch ganz nett. Und das hatte natürlich auch diese Aspekte da.
Wird es weitere Stacks geben?
Ich denke darüber nach, ja. Ich entwickle daran. Mal sehen.
Okay, dann sind wir mal gespannt, welche Stapel es im Leben des Konzeptkünstlers Florian Mehlnert noch geben wird in Zukunft. Herzlichen Dank auf jeden Fall für das Corso-Gespräch, Herr Mehlnert.
Ich danke herzlich.